Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Die Angst. Es könnte bald einen Anschlag auf Europas größtes Atomkraftwerk in Saporischschja in der Ukraine geben. Die ist im Moment wieder groß. Wie geht man mit dieser Angst um, wenn man nur 50 Kilometer von diesem AKW entfernt lebt und nicht weg kann?
Wenn das passieren wird, wir hoffen, dass das nie so groß wird und wir uns zum Beispiel im Keller verstecken können, wo wir alle Löcher und Lücken dicht gemacht haben für den Fall.
Das sagt Artem, der mit seiner Familie in Saporischschja wohnt und sich auf den Ernstfall vorbereitet. Das ganze Gespräch mit ihm hört ihr heute hier. Und wir beschäftigen uns hiermit. So klingt das bei unserem Reporter Jan Dahlmann, wenn er beim Sprechen zögert. Aber er hat nicht seinen Text vergessen. Er hat sich angeschaut, was also Hesitationslaute über uns aussagen und wie die sogar vor Gericht helfen können. Auch das unser Thema heute am Mittwoch. Es ist der 5. Juli. Ich bin Rahel Klein. Hallo.
Deutschlandfunk Nova.
Die Menschen, die in der Nähe von Europas größtem Atomkraftwerk Saporischschja leben, die schauen gerade sehr genau darauf, wohin der Wind weht. Die Windrichtung spielt nämlich eine große Rolle, falls es zu einem Atomunfall kommen würde. Davor haben gerade wieder viele Menschen in der Ukraine Angst. Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig, einen Anschlag auf das AKW, das ja von Russland besetzt ist, zu planen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj spricht davon, Russland habe Gegenstände auf den Dächern der Kernreaktoren platziert, die wie Sprengstoff aussehen sollen. Was diese Bedrohungslage mit einem macht, darüber habe ich mit Artem gesprochen. Er lebt in Saporischschja, das ist ungefähr 50 Kilometer von dem Atomkraftwerk entfernt. Artem, warum spielt die Windrichtung gerade so eine große Rolle?
Das haben wir aus der Geschichte bei Tschernobyl. Da war zum Beispiel Wind Richtung Belarus, also Weißrussland. Und da war so Ukraine halbmäßig verschont sozusagen. Und größte Beschädigungen für die Leute und Natur war in Weißrussland damals. Deswegen haben wir das aus der Geschichte so in Erinnerung oder aus der Erzählungen, dass wohin die Wind weht, da wird die größte Schaden sein.
Jetzt gibt's ja auch Beobachtungen, dass wenn der Wind aber Richtung Süden weht, also Richtung Krim, dass es dann unwahrscheinlicher wäre, dass Russland einen Anschlag planen würde, weil das dann bedeuten würde, dass dann radioaktives Material Richtung Krim, die ja von Russland besetzt, annektiert wurde, wehen würde. Und das wäre nicht in russischem Interesse. Das heißt, wenn der Wind Richtung Süden weht, ist ein Anschlag von russischer Seite eher unwahrscheinlicher. Teilst du das, diese Einschätzung?
Also Gefahr würde geringer sein, in meinen Gedanken, hätte es nicht mit Kachow-Staudamm passieren würde. Ja. Das war für uns große Überraschung. Wir waren alle schockiert. Und bis jetzt, wenn wir anschauen, was dort passiert ist, das ist eine riesige Katastrophe. Vor allem alles ins Schwarze Meer gegangen. Ja, das ist natürlich auch Krim. Da beeinflusst wurde. Aus irgendwie Logik sollte es nie passieren, weil das Schaden wird für beide Seiten sein. Ja, also auch das ist, wird eine Katastrophe sein, über die man keine Gedanken lieber machen soll.
Das heißt aber, absolute Sicherheit kann man da natürlich dann auch nicht haben im Moment. Wie besorgt bist du im Moment? Wie viel Angst hast du oder auch deine Familie mit dieser latenten Gefahr gerade?
Das ist so, dass wir nicht nur diese Problematik mit Atomkraftwerk haben, sondern wir leben seit fast anderthalb Jahren unter dem Krieg. Und man kann nicht ständig Angst haben. Ja, wir hatten diesen Angst schon seit anderthalb Jahren, als das besetzt wurde. Und wir verstehen, wenn die Russen das verlieren, also und verlassen, dass sie werden etwas da schief machen, damit die Ukraine Schaden bekommt. So, genauso wie mit Kachow-Staudamm passiert ist. Deswegen, also die Wahrscheinlichkeit besteht definitiv, also schon größer, als man denkt vielleicht. Also, aber ich will darüber nicht denken, weil es kommt von jeder Informationsquelle, dass das bald passieren sollte und wie soll man leben unter diesem Druck.
Ja. Bereitet man sich trotzdem auf diesen Ernstfall gerade besonders vor oder habt ihr euch, du dich vorbereitet?
Wenn das passieren wird, wir hoffen, dass das nie so groß wird und wir uns zum Beispiel im Keller verstecken können, wo wir alle Löcher und Lücken dicht gemacht haben für den Fall. Wir haben da Wasser, haben da Lebensmittel, haben auch die Toilette dort vorbereitet, falls wir mehr als einen Tag dort bleiben müssen. Eine Woche können wir im Keller leben und hoffen, dass der Wind zu Ende ist oder keine Ahnung. Es ist so eine komplizierte Situation eigentlich. Das in meinem Kopf, das bildet keine Logik dafür. Ja, es sollte eigentlich nie passieren. Dieser Krieg sollte auch nie passieren. Und ja, man lebt in irgendwie, ich habe das Gefühl, dass man lebt in einer parallelen Welt eigentlich. Und der man das nicht aus dem Fernseher beobachtet, als Kino, oder, sondern man lebt drin als Schauspieler. Und das ist natürlich, Kopf kann das schon nicht mehr akzeptieren. Also wir haben uns nicht wirklich vorbereitet. Wir hoffen einfach, dass das nicht passieren wird.
Aber
worauf kann man sich vorbereiten? Kann man sich für Krieg vorbereiten? Auch nicht.
Aber du hast gesagt, ihr könnt das Haus nicht verlassen, weil es euer Zuhause ist. Also es wäre nach wie vor keine Option für dich, für deine Familie, die Region zu verlassen. Oder auch keine Möglichkeit?
Ja, das ist kompliziert. Das ist damals, das ist gut war in der Geschichte, dass die Leute in Tschernobyl waren und da müssten sie auch weg. Und da waren alte Leute, die haben gesagt, das ist unser Zuhause, wir bleiben hier. Und meine Eltern sind genauso alt jetzt, sie sind über 70 beide. Und wie kann ich sie verlassen? Also ich muss, wenn etwas mit denen passiert, dann fühle ich mich schuldig irgendwie, dass ich sie verlassen habe. Und sie werden das nicht schaffen. Also für wirklich Notfall muss man das schon fahren. Ja, wenn das ist natürlich lebensgefährlich. Aber wir hoffen und versuchen zu beleben hier sozusagen. Ja, wir leben nicht unter Okkupation von Russland. Also deswegen ist es für uns viel in dem Sinn einfacher als die Leute, die unter Okkupation leben, wie zum Beispiel in dieser Stadt Energodar, wo das Atomkraftwerk sich befindet. Da die Leute vielleicht müssen fliehen.
Artem, ich wünsche dir und deiner Familie natürlich auch, dass nichts passiert, dass ihr sicher seid, dass ihr sicher bleibt. Und ich danke dir sehr für deine Zeit, fürs Gespräch. Alles Gute.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für diese Wünsche. Ja, dir auch alles Gute.
Bis hoffentlich bald, Artem.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Habt ihr euch schon mal Gedanken drüber gemacht, was mit euren ganzen digitalen Daten, mit den Passwörtern, Zugängen passiert, wenn euch mal was zustoßen sollte oder wenn ihr irgendwann mal nicht mehr seid? Ich ganz persönlich muss gestehen, ich habe bisher gar nichts in diese Richtung geregelt, wäre aber vielleicht ganz gut. Wie wir das machen, damit hat sich heute Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Schütz beschäftigt und jetzt gute Tipps für uns. Martin, vielleicht erstmal, wie groß ist dieses Thema digitales Erbe?
Ich glaube, mit riesig ist es noch irgendwie untertrieben. Also das fängt ja bei ganz einfachen Dingen an, wie Dateien, die man irgendwo in der Cloud hochgeladen hat. Dokumente, Bilder, Videos, Präsentationen, aber auch Musik, Filme, elektronische Bücher, dann aber auch Guthaben, die man zum Beispiel noch irgendwo bei PayPal hat oder bei Amazon.
Oder hab ich nicht.
Okay, dann hast du bestimmt Guthaben an Kryptowährung, natürlich hast du es auch nicht. Okay, beim Gaming ist das natürlich auch ein Thema, Guthaben oder sowas. Ne? Gibt Spieledienste, da werden Avatare gehandelt für richtig viel Geld, also auch da könnte noch durchaus ein Erbe liegen. Und natürlich auch noch sowas wie Zugänge zu Streaming-Diensten. Die Erben zahlen ja bei vielen Diensten auch erstmal die Kosten weiter, bis eine Kündigung da ist. Auch das ist alles Teil eines Nachlasses im Todesfall. Also sollte man sich vielleicht doch ein paar Gedanken dazu machen.
Also wenn man sich das so überlegt, ne, dann ist das wirklich viel, viel mehr, als man erstmal kurz so denkt. Ja. So, viel mehr als einfach ein paar Passwörter oder so. Wie organisiere ich denn am besten mein digitales Erbe?
Also zwei große Probleme gibt es, vor denen Erben dann ganz oft stehen. Und diese Probleme kann man denen dann schon mal lösen, weitestgehend. Also zum einen ist das die Zusammensetzung des digitalen Nachlasses. Also beispielsweise, welche Dienste genutzt wurden, dass das überhaupt mal aufgelistet und bekannt ist und dann die Zugangsmöglichkeiten eben genau zu diesem digitalen Nachlass. Jonathan Gebauer ist Anwalt, der seinen Schwerpunkt aufs Erbrecht gelegt hat und er empfiehlt Folgendes.
Das Erste, was ich empfehlen würde, wäre als allererstes eine Liste zu erstellen, in der einfach mal aufgelistet wird, was gibt es denn alles? Welche Dienste, wo kann man sich da anmelden, vielleicht auch den Nutzernamen, nicht aber das Passwort dazu schreiben. Das ermöglicht den Erben schon mal, dass sie überhaupt wissen, was gibt es denn und wo können wir uns hinwenden, um entsprechend weitere Informationen zu bekommen.
Ja, dann haben die Erben zumindest mal eine realistische Chance, dass sie überhaupt einen Überblick über Accounts und Sonstiges, was da in der digitalen Welt rumflutscht, zu bekommen.
Ja gut, einen Überblick haben sie dann, aber die Passwörter ja offensichtlich nicht und damit auch keinen Zugriff auf die ganzen Sachen. Wie regelt man das dann?
Das ist leider aufwendig, kann man nicht anders sagen. Also du kannst dir Lösungen beispielsweise über einen Passwortmanager überlegen, den deine Erben dann erhalten mit dieser Übersicht und dann Zugriff eben bekommen könnten oder alle Infos auf einen USB-Stick und dann bei einem Notar lagern, wäre auch eine Option beispielsweise. Jonathan Gebauer empfiehlt, dass eine Person, der du absolut vertraust, eine Vollmacht für deine Accounts bekommt. Und die Liste mit den Accounts und den Usernamen wird aber dann noch zusätzlich durch ein geteiltes Passwort gesichert. Mhm. Einen Teil hinterlegst du beispielsweise beim Notar, den anderen Teil des Passworts bekommt die Vertrauensperson. Mit der jeweiligen Hälfte kann keiner was anfangen. Im Todesfall werden die beiden Passworthälften vom Notar und der Vertrauensperson zusammengesetzt und es gibt den Zugriff eben dann auf diese gesamte Aufstellung und dann möglicherweise auch die Passwörter, sodass es abgesichert ist und diejenigen direkten Zugriff haben.
Es klingt unfassbar aufwendig.
Ja, es klingt auch wie ein Drehbuch zu einem irgendeinem
Agentenfilm oder so
geht's halt
komplett
irgendwie los. Legen wir noch eine schmissige Melodie drunter
und
wenn du Pech hast, verbrennt der Koffer. Nein, aber die Schwierigkeit ist eben für die Erben, dass sie immer so im Grundsatz keine Ahnung haben, was überhaupt an Accounts und so weiter vorhanden ist. Und die Listen muss halt dann auch dauerhaft gepflegt werden, diese Liste, ne, wenn man sie denn anlegt, egal wie umfangreich das alles ist. Eins darf aus Sicht von Anwalt Jonathan Gebauer niemals fehlen, wenn man es vererben will.
Das Allerwichtigste ist tatsächlich, also das zeigt die Erfahrung, der Zugriff auf die E-Mail-Konten, weil in aller Regel über die E-Mail-Konten man auch Hinweise auf alle anderen Webseiten und Amazon-Konten und Streaming-Dienste und Spieleservice und so, das kriegt man in der Regel alles über die E-Mail-Konten raus. Oder das ist sozusagen meistens der Schlüssel zum digitalen Nachlass, wenn man so will.
Ja, und wenn dann noch, sagen wir, eine Übersicht über die Konten dabei ist, dann haben die Erben schon mal, ist deutlich, deutlich einfacher. Und für alle, die jetzt darüber nachdenken, wie sie ihren digitalen Nachlass vererben wollen, noch ein Tipp. Falls es Bilder oder Mails gibt, die nicht nach dem Tod weitergegeben werden sollen, auch das gibt es ja durchaus.
Was?
Dann kann man das auch noch zu Lebzeiten regeln. Das ist teilweise gar nicht so schwer. Geht zum Beispiel bei Facebook über die Einstellungen, da kannst du einen Nachlasskontakt auswählen und vorab entscheiden, ob er oder sie im Todesfall dann deine Daten kopieren darf oder nicht. Und ob der Account gelöscht werden soll. Also manchmal geht es da doch relativ einfach.
Und wir merken uns beim Regeln des digitalen Nachlasses, es kann kompliziert sein, aber das Allerwichtigste ist, jemandem, dem man vertraut, Zugang zum Mailkonto zu geben. Und daraus kann man dann schon viel machen. So. Martin Schütz, danke für dieses Servicestück.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Beim Geld, da hört die Freundschaft auf. Ist ja ein Sprichwort. Und beim Geld, da kommt es auch in der Ampelregierung eigentlich seit Beginn an immer wieder zu Streit. Heute ist jetzt aber der neue Haushalt fürs nächste Jahr beschlossen worden. Man hat sich also geeinigt, wie viel Geld nächstes Jahr wofür ausgegeben werden soll. Schauen wir jetzt drauf mit Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Ann-Kathrin, wie viel Geld gibt es denn 2024, das ausgegeben werden soll oder ausgegeben werden kann?
Also der Plan ist, dass insgesamt knapp 446 Milliarden Euro ausgegeben werden sollen nächstes Jahr. Und so Zahlen sagen einem ja immer nicht so viel, ne? Wenn man keinen Vergleich hat. Deshalb hilft es vielleicht zu gucken, was sich verändert im Vergleich zu diesem Jahr. Und da ist es so, dass die Steuerausgaben im Vergleich sinken werden. Also nächstes Jahr sind im Bundeshaushalt fast 6,5% weniger eingeplant als noch dieses Jahr.
Und heißt das dann, es gibt auch weniger Geld für zum Beispiel Straßen, Schulen und so weiter?
Viele Ministerien, also viele Bereiche müssen ein bisschen sparen im Vergleich zu vorher. In den letzten 3 Jahren, da war es so, da hatte die Regierung erst wegen der Corona-Pandemie und dann wegen des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise gesagt, so, wir machen eine Ausnahme und wir geben mehr Geld aus, als wir einnehmen, um die Leute zu entlasten. Und dafür machen wir ausnahmsweise mehr Schulden als sonst. Mhm. Aber ab nächstem Jahr soll es wieder so in Richtung Normalzustand gehen. Das heißt, dass nächstes Jahr halt nicht so viele neue Schulden gemacht werden sollen, sondern dass wieder mehr oder weniger nur das Geld dann ausgegeben werden soll, das auch über Steuern eingenommen wird.
Stichwort Schuldenbremse. Ich glaube, das Wort haben wir ja immer mal wieder auch gehört in letzter Zeit.
Ja, genau. Und die hängt vor allem damit zusammen, dass Deutschland in der EU ist und für EU-Länder gibt es gewisse Vorgaben. Damit man sowas wie internationale Finanzkrisen verhindert, dürfen EU-Länder nur so und so viel Prozent von dem, was sie in einem Jahr erwirtschaften, als Schulden haben. So, Deutschland hält das fast ein. Es liegt ein bisschen drüber. Andere Länder halten es gar nicht nicht ein. Und Finanzminister Christian Lindner sagt so, die Neuverschuldung in Deutschland soll jetzt nächstes Jahr bei ungefähr 16,5 Milliarden Euro liegen. Und das ist auch das, was im Grundgesetz für Deutschland als Schuldenbremse festgelegt ist. Und es ist halt deutlich weniger Neuverschuldung als zuletzt.
Heißt jetzt also, es muss was gespart werden nächstes Jahr, also im Vergleich zu diesem Jahr. Wo wird denn dann überall gespart und wo geht das Geld, was man ausgeben kann, dann vor allem hin?
Ja, damit fange ich mal an, also wo das meiste Geld hingehen wird. Mhm. Mit Abstand, also wirklich mit riesigem Abstand, geht das meiste Steuergeld an den Bereich Arbeit und Soziales. Ganz viel Geld fließt zum Beispiel in die Rente, weil das, was die Leute einzahlen in die Rentenkasse, das reicht nicht, um alle mit der Rente zu versorgen, die ihnen zusteht. Also schießt der Staat jedes Jahr ganz viel Steuergeld da rein. Arbeitslosengeld und Sozialhilfe, dieses sogenannte Bürgergeld, das ist auch ein großer Batzen vom Steuergeld. Und danach kommen dann das Verteidigungsministerium und das Verkehrs- und Digitalministerium. Die bekommen nächstes Jahr sogar ein bisschen mehr Geld als dieses. Also das Digitalnetz zum Beispiel soll stärker ausgebaut werden und das Bahnschienennetz auch. Gespart werden muss zum Beispiel im Familienministerium, im Gesundheitsministerium und im Bildungsministerium.
Und ist da dann auch schon klar, was dann gestrichen wird?
Das wird alles noch ausdiskutiert. Da machen jetzt alle so einen Plan. Der muss dann von den Regierungsparteien noch abgesegnet werden. Das Gesundheitsministerium muss am meisten sparen. Da soll zum Beispiel Geld wegfallen, das eigentlich als Puffer vorgesehen war für die Pflege. Das Bildungsministerium spart ein bisschen beim BAföG ein. Und beim Familienministerium geht es gerade darum, ob Eltern, die zusammen mehr als 150.000 Euro im Jahr verdienen, in Zukunft dann kein Elterngeld mehr bekommen sollen. Darüber wird aber in der Regierung gerade noch gestritten.
Die Bundesregierung hat heute ihren Plan für den Haushalt nächstes Jahr beschlossen, also festgelegt, welches Ministerium wie viel Geld zur Verfügung haben wird. Infos dazu hatte Ann-Kathrin Horn aus unseren Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova Update.
Kennt ihr das? Wenn man sich auf eine Sache konzentriert, ne? Also wenn jemand anderes spricht und einen das dann unfassbar nervt, wenn jemand zum Beispiel die ganze Zeit so sagt oder Ms macht, so wie ich gerade, ich glaube, es hat euch genervt. Mich hat es auf jeden Fall beim Sprechen schon genervt, aber man muss sagen, diese Ms und S, die macht fast jede von uns. Manche mehr, andere weniger. Und aber wie wir die machen, das kann sogar bei Gerichtsverfahren helfen. Das hat jetzt eine Studie der Uni Trier rausgefunden. Und Deutschlandfunk Nova-Reporter Jan Dahlmann hat sich diese Studie für uns angeschaut.
Ja, es gibt ganz viele verschiedene Äs und Öms. Ich persönlich bin eher so der Typ. Und ganz ehrlich, mich nervt's manchmal auch, wenn ich mich dabei erwische, dass ich mal wieder ömme. Dabei ist das ja völlig natürlich. Aber was sollen diese Hesitationslaute eigentlich, wie sie in der Wissenschaft genannt werden?
Diese Hesitationslaute sind nicht nur für den Sprecher da, um ihm Zeit zu geben, zu planen, sondern sie sind auch ein bisschen für den Hörer da, um ihm Zeit zu geben, die nächste Äußerung zu verstehen und sich auf die nächste Äußerung zu konzentrieren.
Das sagt Angelika Braun. Sie ist Professorin für Phonetik an der Uni Trier. Sie hat sich unfreiwillig schon sehr früh mit diesen Öms beschäftigt.
Also ich muss gestehen, dass ich fast mal in Latein eine 5 bekommen hätte auf dem Zeugnis, weil mein Lateinlehrer sehr häufig sowas machte und ich eine Strichliste geführt habe, anstatt mich auf die lateinischen Kasus und Genus zu konzentrieren.
Ja, wer kennt das nicht? Es ist einfach kaum möglich zuzuhören, wenn einem das einmal so richtig aufgefallen ist. Und es gibt ja nicht nur Ä und M, es gibt ja auch noch ganz viele andere Merkmale.
Wiederholungen können auch so ein Symptom sein. Es können auch Längungen von Lauten sein, wenn ich etwa sage, das ist eine schwierige Frage oder und dazu möchte ich sagen. Also Längungen sind eine Möglichkeit, Wiederholungen, aber auch Kombinationen von diesen verschiedenen Lauten, also die kann man auch beliebig kombinieren und aneinander hängen.
Und wenn die dann alle kombiniert werden, dann wird's richtig schwierig zu folgen. Ich meine, wir können ja mal versuchen, hier zuzuhören.
Dann kommt der 5. Punkt und der 6. Punkt, nicht gleichgeschlecht, sondern ob ich auch Asylgründe schaffe außerhalb der politischen und der rassistischen Verfolgung, also auch Gründe, wenn andere Gründe sozusagen, also aus dem Geschlecht oder Ähnlichem stattfinden, also seine Frauen, die irgendwie wegen ihres Frauseins irgendwo verfolgt werden, ob ich denen jetzt ein zusätzlicher Asylgrund gebe.
Ja gut, klar, war ein extremes Beispiel. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Edmund Stoiber war das, ehemaliger Ministerpräsident von Bayern. Der ist so prägnant, dass den fast jeder direkt erkennen könnte. Der hat eine Taktung von ca. 30 Öms pro Minute. Und das, was bei Stoiber so deutlich ist, das haben alle von uns. Eine bestimmte Art und Weise, wie wir diese Hesitationslaute benutzen und wie wir sie kombinieren.
Es gehört zum Beispiel auch dazu, was man mit diesen Hesitationslauten macht. Ob man sie beispielsweise direkt an das voraufgehende Wort anhängt. Also ich habe heute keine Zeit. Oder ob man vor und nachher eine Pause macht. Ich habe heute keine Zeit. Also auch diese Dinge gehören dazu. Und die genaue Vokalqualität des und des M.
Also sage ich eher oder oder M oder M. Noch nie drüber nachgedacht, aber ist ja logisch. Und so haben die Phonetikerin Angelika Braun und ihre studentischen Hilfskräfte mit 8 Studienteilnehmerinnen untersucht, wie gut sie verschiedene Menschen anhand dieser Angewohnheiten auseinanderhalten können. Und das hat geklappt.
Was wir nachgewiesen haben, ist, dass in diesem Merkmal Potenzial steckt, dass man es also für stimmenvergleichende Gutachten benutzen kann.
Und damit hat die Forschung auch einen ganz konkreten Nutzen. Und zwar für Gerichtsverfahren, wenn es darum geht, TäterInnen zu identifizieren.
Ein ganz häufiges Beispiel und prominentes Beispiel sind die Enkeltrickverfahren, bei denen ja die alten Leute sehr extensiv angerufen werden, also mit langen Telefonaten traktiert, um ihnen ihr Geld oder ihren Schmuck aus den Rippen zu leiern. Und in solchen Fällen wird dann die Überführung häufig mit Hilfe von stimmenvergleichenden Gutachten gemacht.
Denn auch EnkeltrickbetrügerInnen haben ja ein bestimmtes Muster. Und wenn sich das beim Verhör wiederholt, dann kann das ein Indiz sein. Es ist nicht so, dass Menschen nur anhand von ihren Äs und Öms überführt werden können, aber es kann ein wichtiger Bestandteil sein. Gerade wenn ein Muster gar nicht passt, dann können Verdächtige damit ausgeschlossen werden. Edmund Stoiber zumindest sollte keinen Telefonbetrug versuchen.
Jan Dahlmann war das über die Frage, was Öms oder Öms, also sogenannte Hesitationslaute, über uns aussagen.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.